Ein Tag mit vielen Namen. Wiedervereinigung, Wende, Konterrevolution, Mauerfall oder friedliche Revolution. Alles Namen, die eine Perspektive offenbaren auf das, was 1989 und 1990 geschah. Es ist eine wirkmächtige und omnipräsente Erzählung, das Märchen der deutschen Wiedervereinigung. Und es ist eine Geschichte, die sich nur aus den Perspektiven einer weißen deutschen Mehrheitsgesellschaft speist und auch die Perspektive vieler Linker auslässt. Vieles bleibt ungehört. Ein erstarkender Nationalismus, aggressiver Rassismus vor 1990 und in den auf die Wende folgenden 90er Jahren. Und auch der Blick von schwarzen Deutschen, Jüdinnen und Juden und POC auf das Jahr 1989. Dazu der Auszug eines Interviews mit der schwarzen deutschen Lyrikerin und Aktivistin Mai Ayi.
Auf einmal ist Platz aber nur für bestimmte Leute. Und in der gesamten Medienlandschaft waren auch die Bilder immer nur von weißen Deutschen. Und für mich war das zum Teil sogar richtig unheimlich. Weil zum ersten Mal in Berlin habe ich auch sehr negative Erfahrungen gemacht. Also dieses Jahr 1989 und 1990, das war schon ein Jahr der Schlüsselerlebnisse. Und zwar gerade auch in der Hinsicht, was die gerade begonnenen Auseinandersetzungen mit Rassismus betrifft. Ich erinnere mich, dass ich an der U-Bahn stand. Der ganze Bahnsteig war voll von Leuten und ein türkischer Mann sprach mich an und hat gesagt, jetzt wird es schlimmer für uns.
Deutschland im Herbst. Es ist nicht wahr, dass es nicht wahr ist. So war es erst zuerst dann wieder. So ist es. Kristallnacht. Im November 1938 zerklirrten zuerst Fensterscheiben, dann wieder und wieder Menschenknochen von Juden und Schwarzen und Kranken und Schwachen, von Sinti und Roma und Polen, von Lesben und Schwulen, von und von. Erst einige, dann viele. Immer mehr. Die Hand erhoben und mitgemacht, Beifall geklatscht oder heimlich gegafft. Wie die und der und der und der und die. Erst hin und wieder, dann wieder und wieder. Schon wieder? Ein Einzelfall. Im November 1990 wurde Antonio Amadeo aus Angola in Eberswalde von Neonazis erschlagen. Sein Kind wurde Zeit später von einer weißen deutschen Frau geboren, ihr Haus bald darauf zertrümmert. Ach ja, und die Polizei war so spät da, dass es zu spät war. Und die Zeitungen waren mit Worten so sparsam, dass es Schweigen gleichkam und im Fernsehen kein Bild zu dem Mordfall. Zu dem Vorfall kein Kommentar. Im neu vereinten Deutschland, das sich so gerne, viel zu gerne wiedervereinigt nennt, dort haben, in diesem und jenem Ort, zuerst Häuser, dann Menschen gebrannt. Erst im Osten, dann im Westen, dann im ganzen Land. Erst zuerst, dann wieder. Es ist nicht wahr, dass es nicht wahr ist. So war es. So ist es. Deutschland im Herbst. Mir graut vor dem Winter.
Das Gedicht Deutschland im Herbst von Mai Ayim. Die schwarze Lyrikerin und Aktivistin Mai Ayim schrieb im Jahr 1993, als die Mauer fiel, freuten sich viele. Anderen wurde es schwindelig. In ihrem Gedicht Grenzenlos und unverschämt formuliert sie:
Grenzenlos und unverschämt. Ein Gedicht gegen die deutsche Scheinheit. Ich werde trotzdem afrikanisch sein, auch wenn ihr mich gerne deutsch haben wollt. Und werde trotzdem deutsch sein, auch wenn euch meine Schwärze nicht passt.
Der Anfang eines Gedichts von Mai Ayim. Der 3. Oktober ist für sie der Tag der deutschen Scheinheit. Der 3. Oktober als Tag nationaler Selbstvergewisserung war bei weitem nicht für alle ein Freudenfest. Für Linke, Schwarze, POC, Jüdinnen und Juden bedeutete das neue deutsche Nationalbewusstsein mitunter eine Bedrohung. Deren Perspektiven finden auch heute wenig Beachtung, wenn es um das offizielle Erinnern an die Wende 1989 geht. Eine, die aus eigener Erfahrung von ihrem Blick auf die Wende berichtet, ist die Antirassismus-Trainerin und Autorin Manuela Ritz. Manuela Ritz ist als schwarze Deutsche in den 1980er Jahren in Mügeln zur Schule gegangen und damit in einer sächsischen Kleinstadt, die im Sommer 2007 nach einer Hetzjagd auf Inderinnen in die Schlagzeilen geraten ist. Über ihre eigenen Erfahrungen hat Manuela Ritz ein Buch geschrieben, das schon vor über 10 Jahren erschienen ist, mit dem Titel »Die Farbe meiner Haut«. Ihr hört jetzt einen Auszug aus einem Interview mit Ritz zu ihrem Buch. Aus ihren eigenen Erfahrungen zieht sie darin einen Vergleich, und zwar dazu, was über einen unterschiedlichen Umgang mit Rassismus vor und nach der Wende in der DDR und in der BRD zu sagen ist.
Wenn ich das nur aus Kinder- und Jugendperspektive beantworten müsste, käme ich schnell auf ein »Es ist nicht verhandelt worden«. Ich weiß nicht, ich glaube, ich kannte das Wort Rassismus gar nicht, bis ich 20 war oder irgendwie sowas. Also zumindest bin ich mir sehr sicher, dass es in der Familie, in der ich aufgewachsen bin, gab es das Wort nicht. Da kann ich mir sehr sicher sein, weil ich glaube, dass das ein Wort ist, was mir geholfen hätte, wenn es irgendeine erwachsene Person gegeben hätte, die mir erklärt hätte, was dir da passiert, ist nicht dein eigenes Verschulden oder nicht dein Ding, sondern das ist Rassismus. So, deswegen glaube ich, das Wort war mir wirklich nicht bekannt als sehr junger Mensch. Ich glaube, was bekannt war, was ich vielleicht auch in der Schule gehört habe, war sowas wie Apartheid. Und da ging der Blick ja dann auch ähnlich reflexhaft, wie er jetzt in den Osten wandert, nach Südafrika oder vielleicht auch noch in die USA. Und ansonsten, und dann gab es so dieses, da muss man helfen. Das ist was ganz Schlimmes und da muss man helfen. Im Nachhinein habe ich viel, viel mehr mitbekommen. Ich weiß noch, das ist so, es gab in der nächstgrößeren Stadt von Mügeln aus gesehen, die heißt Oschatz, da gab es durchaus Vertragsarbeiter oder Menschen aus Mosambik, die da irgendwo, ich weiß auch gar nicht, wo die gewohnt haben. Es wurde ja alles nicht besonders transparent gemacht. Und ich habe manchmal so, wenn in der Familie gesprochen wurde, so ein Gefühl gehabt von, warum wird eigentlich so komisch und so gemein auch über die Leute geredet, jetzt so als Kind, ne? Ich höre dazu und verstehe nicht, bringe mich aber auch überhaupt nicht in Verbindung mit diesen anderen schwarzen Menschen, die da irgendwie gelebt haben. Und das hat sich tatsächlich nach der Wende sehr erhellt. Also was da tatsächlich irgendwie so auch an strukturellen Rassismus, auch wenn der irgendwie staatlich verboten war, sich ja trotzdem durchgesetzt hat. Aber dass Rassismus tatsächlich in der DDR kein Thema war, ist auch wiederum überhaupt gar kein Alleinstellungsmerkmal von der DDR. Das war in der sogenannten BRD überhaupt gar nicht anders. Also es gibt eine schwarze, wichtige Aktivistin, Mai Aim, die, ich weiß nicht, in den 80ern, vielleicht war es auch schon Anfang der 90er Jahre, eine Arbeit an einer westdeutschen Uni schreiben wollte über Rassismus, wo ihr gesagt worden ist, das gibt's aber bei uns eigentlich gar nicht. Ne? Und auch heute ist es ja noch so, das Wort ist schneller in den Mündern von Menschen, aber es gibt ja immer noch dieses, dass ich dann lieber über Fremdenfeindlichkeit rede und das Wort, das böse R-Wort, gar nicht erst in den Mund nehme. Und ich finde, das ist auch heute noch viel zu kurz begriffen. Ich war niemals fremd in diesem Land. Ich bin hier geboren. Ich bin hier aufgewachsen, ich bin hier zur Schule gegangen und so weiter und so fort. Ich habe hier studiert. Für mich greift das Wort Fremdenfeindlichkeit nicht. Für mich greift aber sehr wohl das Wort Rassismus. Und das ist irgendwie etwas, was auch heute noch in manchen Kreisen zumindest sehr vorsichtig oder überhaupt gar nicht benutzt wird.
Die Antirassismus-Trainerin und Autorin Manuela Ritz. Bei der Betrachtung von Rassismus wandert der Blick oft nach Sachsen. Ritz plädiert allerdings dafür, das differenzierter zu sehen und weist darauf hin, dass Rassismus eben nicht als räumlich begrenzt zu begreifen ist, sondern als gesamtdeutsches Phänomen. Dazu ein zweiter Auszug aus dem Interview mit ihr.
Mich macht das müde einfach. Ich werde immer unendlich müde, wenn ich im Radio zum Beispiel immer wieder dieses reflexhaft Osten verbinden mit Rassismus. Das ist einfach irgendwie super anstrengend. Das finde ich nicht anstrengend, weil ich sage, das gibt es da nicht. Das gibt es da sehr wohl und das weiß ich auch, weil meine Mutter noch immer in Sachsen wohnt. Und ich weiß, wie ich da wegfahre, wenn ich sie mal 2 Tage lang besucht habe, nämlich wirklich mit so einem Hals und schlechter Laune, ob der Blicke, die mich da treffen, ob der Kommentare, die es da gibt und so weiter und so fort. Ich würde niemals sagen, es gibt keinen Rassismus im Osten und es gibt keinen Rassismus in Sachsen, aber ich glaube, dass es einfach zu kurz gegriffen ist, weil ich glaube, dass Rassismus nicht nur ein Problem des Ostens von Deutschland ist und ich glaube auch nicht, dass Rassismus nur ein Problem von Deutschland ist und ich glaube auch nicht, dass Rassismus nur ein Problem von Europa ist. Ich glaube, dass Rassismus echt ein Problem ist, was die Mehrzahl der weißen Leute in dieser Welt einfach haben. Rassismus ist ein historisch gewachsener, gemachtes Phänomen, was strukturell verankert ist und deswegen greift mir das zu kurz, immer wieder sehr reflexartig in den Osten zu gucken, zu sagen, oh, guck mal, die haben echt eine normale Tasse im Schrank und so weiter und so fort. Und darüber hinaus glaube ich, dass gerade wie das medial immer wieder aufbereitet wird, da viele Leute einfach einem riesengroßen Vorurteil aufsitzen. Ich glaube, Vorurteile funktionieren ja nicht so, eigentlich gibt es da etwas gar nicht, aber jemand macht daraus eine Wahrheit. Vorurteile haben ja tatsächlich immer irgendwo tatsächlich ihre Begründung. Nehmen wir jetzt Rostock und, keine Ahnung, Hoyerswerda, da sind schlimme Sachen passiert Anfang der 90er Jahre. Nehmen wir jetzt Chemnitz, da sind schlimme Sachen passiert. Nehmen wir Mügeln, da ist 2007 eine schlimme Sache passiert. Und ich kann sozusagen mit meinem Blick immer wieder bestätigen, aha, stimmt, die haben wirklich ein Problem mit Rassismus. Dass die Kehrseite, wenn ich mit solchen Vorurteilen, mit solchen vorgeprägten, immer wieder zitierten Bildern irgendwie operiere, heißt, ist, dass ich den Blick für die andere Seite verliere. Mölln liegt nicht im Osten. Solingen liegt nicht im Osten. Und niemand hat sich darauf verstiegen zu sagen, oh, hier werden irgendwie Häuser angezündet von Menschen, die im Westen haben aber ein echtes Problem mit Rassismus. Das ist einfach nicht passiert. Anderes Beispiel, was ich gerne zitiere, ist so, natürlich kann man immer wieder inflationär und reflexhaft sagen, guck mal, jetzt hat schon wieder ostdeutsches Bundesland gewählt, guck mal, wie viele Menschen da die AfD gewählt haben. Kann ich machen. Stimmt auch alles, ist alles wahr. Aber ich verliere aus dem Blick, wer sitzt eigentlich an den Schalthebeln der AfD? Da ist keine einzige Ostperson dabei. Das wird nur nicht erzählt. Ne? Also da gibt es Gauland halt als Person, die in Chemnitz geboren ist, aber dann in sehr jungen Jahren rübergemacht ist, wie wir früher so schön gesagt haben. Und alle Menschen, die da wirklich irgendwie in der Spitze sitzen, haben ihre Politisierung im Westen von Deutschland erlebt. Das wird nur nicht erzählt. Es wurde nie erzählt oder nicht laut und nicht viel erzählt, dass Anfang der 90er Jahre echt rechte Kader in den Osten geschickt wurden, um da rechte Szene aufzubauen. Das wird alles nicht mit erzählt und so funktionieren halt Vorurteile. Ich hole immer wieder nur das hoch, was ich gerne erzählen möchte und wo sich jetzt auch schon eine breite Masse irgendwie darauf verständigt haben, nämlich, dass der Rassismus im Osten ganz besonders schlimm und ganz besonders krass ist. Gerne nochmal, ich möchte es nicht wegreden. Ich plädiere nur für einen weiten Blick und nicht für so ein Einschießen auf ein Bundesland, auf eine Art Geschichte zu erzählen. Und vielleicht abschließend, um das noch ein bisschen persönlicher zu illustrieren, wenn ich meine privatpersönlichen No-Go-Areas in Deutschland einzeichnen müsste, dann gäbe es da einen fetten Eintrag tatsächlich in Mügeln, obwohl ich 2007 gar nicht mehr in Mügeln gelebt habe. Aber trotzdem war es für mich so ein krasser Moment von, oh mein Gott, meine Mutter lebt da immer noch. Meine Kinder waren noch sehr jung zu der Zeit. Können wir da überhaupt noch hinfahren? Das wäre ein großer, wichtiger Eintrag als No-Go-Area. Wir sind trotzdem weiter noch dahin gefahren. Ich habe mir das jetzt nicht irgendwie verbieten oder vermiesen lassen, aber mit natürlich den entsprechenden Bildern auf der Straße und wie Leute da unterwegs sind. Und es gäbe auch einen großen Eintrag in Riesa, wo ich Anfang der 90er Jahre eine krasse rassistische, körperliche, auch bedrohliche Situation erlebt habe. Aber im Vergleich dazu gäbe es 5, 6, 7, 8 Einträge in Nordrhein-Westfalen, wo ich übrigens nur 5 Jahre gelebt habe und sich innerhalb dieser 5 Jahre aber wahnsinnige Sachen irgendwie einfach angesammelt haben, was meinen Kindern, was dem Vater der Kinder da im Laufe der Zeit so passiert ist einfach. Und also für mich stellt sich dieses Bild auch dann ganz anders dar, wenn ich eben nicht nur sage, oh, jetzt fahre ich mal in ein neues Bundesland, das dann so genannt ist. Und da passieren bestimmt ganz schlimme Sachen, weil ich habe die Erfahrung gemacht, Rassismus, wenn man jetzt wirklich auf alles schaut, was Rassismus beinhaltet, passiert nicht nur im Osten. Meine letzte Verbalattacke rassistischer Natur ist nicht in Sachsen-Anhalt passiert, ist auch nicht in Sachsen, in Thüringen oder Meck-Pomm passiert, sondern in Bayern, also ne, wo ein Mensch echt ausfällig geworden ist. Und das ist mir einfach wichtig. Nicht so, ich weiß auch nicht, wem das helfen soll, zu sagen, da ist jetzt das Problem und wenn ich da nicht lebe, habe ich das Problem nicht. Ich freue mich immer, wenn ich irgendwie so Berichte höre, wo auch Gegeninitiativen zitiert werden. Ne? Das wird, geht ja auch unter in so einem sehr Einschießen. Da ist immer nur das Problem und da gibt es kaum Leute, die irgendwie versuchen, auch das Problem zu beheben. Und so, es ist so eine Mischung aus, ich werde müde bei der Debatte und sie regt mich gleichzeitig wahnsinnig auf.